That's foolish, really.
Herzlich willkommen zum 67. Filmgespräch hier auf Radio Lora. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle.
Hallo alle miteinander.
Und wir fangen gleich an mit einer Stunde Filmbesprechungen. Und der erste Film, den wir vorstellen wollen, ist schon am 21. März ins Kino gekommen. Ghostbusters Frozen Empire. Da kann man sich denken, das ist sozusagen wieder mal eine Fortsetzung der Ghostbusters-Geschichte. Es gab ja den allerersten Ghostbusters-Film 1984. Dann gab es eine Fortsetzung, die man getrost vergessen kann. Ein Remake mit weiblichen Ghostbusterinnen, den man auch getrost vergessen kann. Und schließlich gab es ein Reboot der Ghostbusters-Film, in dem es um die Nachkommen des bereits verstorbenen Ghostbusters Egon Spengler ging. Seine Tochter und die beiden Kinder mussten damals aufs Land ziehen, in die Kleinstadt Somerville, wo sie das Haus vom Opa geerbt hatten. Und inzwischen lebt diese dreiköpfige Familie wieder in New York, gemeinsam mit Mr. Gruberson, das ist der Paul Rudd, den haben sie da in Somerville kennengelernt. Und zwar wohnen sie jetzt in der alten Hauptzentrale der Ghostbusters, in diesem Feuerwehrhaus und arbeiten auch wieder als Ghostbusters. Und sie erhalten Unterstützung von den noch lebenden alten Ghostbusters, nämlich Venkman, das ist Bill Murray, Stance, Dan Aykroyd und Winston, inzwischen reich geworden, Ernie Hudson. Und jetzt wird wieder mal die Menschheit von einem unglaublich gefährlichen Geist bedroht. Dieses Team muss jetzt losziehen, um zu verhindern, dass die Metropole New York von einer neuen Eiszeit überzogen wird.
Dieses entwickelt sich mehr und mehr, finde ich, zu einem Film für größere Kids und erwachsene Jugendliche. Wenn du mich fragst, der beste Ghostbuster-Film ist immer noch der Urfilm. Sicher ist heute die Technik eine ganz andere, rasant, manchmal fast ein bisschen zu rasant. Ich glaube, das ist mehr deine Sache, Sebastian.
Im Vergleich zu Ghostbusters 2, der mich sehr enttäuscht hat, und diesen Remake mit den Frauen, fand ich jetzt den vor ein paar Jahren wirklich super. Der Darsteller des Egon Spengler ist ja tatsächlich schon verstorben. Deswegen wurde das hier eingebaut. Stattdessen treten jetzt hier seine Nachkommen auf. So klein sind diese Kinder gar nicht mehr. Ich bin ja nun wirklich wenig belastbar, wenn es um klugscheißende Rotzlöffel und Kleinkinder geht, die alles besser können als die Erwachsenen, die jahrelang studiert haben. Ich sag nur Wesley Crusher in Star Trek Next Generation zum Beispiel. Aber so schlimm fand ich das jetzt hier gar nicht. Der eine ist ja schon volljährig. Das Mädel ist nicht so nervtötend wie so viele andere Kinder dieses Musters. Ich fand den unterhaltsam. Es sind die Alten, sofern noch lebend, ja alle wieder dabei, auch die Sekretärin. Und es gibt ganz viele Zitate. Es gibt eine ganze Konversation, die im Endeffekt aus dem Text des alten Songs besteht. Die Fans der ersten Stunde, wie ich einer bin, finden da ganz viele kleine Hinweise auf den ersten Film. Mich hat es nicht so genervt wie dich.
Genervt hat es mich nicht.
Für Fans des Urfilms, denen auch der letzte vor diesem gut gefallen hat, sind es auf jeden Fall unterhaltsame 2 Stunden.
Langweilig ist es nicht geworden, das stimmt. Was geben wir dem Film?
Was gibst du dem Film, frage ich jetzt erstmal. Und dann sage ich
2 bis 2,5, weil die Technik ist echt gut.
Ich bin bei 3,5 als alter Ghostbusters-Fan. Wir kommen zu den Starts vom 28. März und beginnen mit einem Film fürs jüngere Publikum, die Dschungelhelden auf Weltreise. Da hat es auch schon mal einen Dschungelhelden-Film gegeben.
Die Dschungelhelden, das große Kinoabenteuer von 2017.
Das ist jetzt der 2. Teil. Diese Dschungelhelden sind wahre Helden, für die keine Aufgabe zu schwer und kein Rätsel zu kompliziert ist. Diesmal müssen sie rund um die Welt, und zwar Pinguin Maurice, Gorilla Harry, Fledermaus Frederike, Koboldäffchen Grummel und Tigerfisch Junior. Außerdem kommen noch die Frösche Elle und Bob dazu. Die erfahren, dass ein böser Schurke ihre Heimat mit einem bösen Pulver überzogen hat. Wenn dieses Pulver mit Wasser in Berührung kommt, explodiert es und damit wäre die schöne Heimat kaputt. Deswegen bleibt der tierischen Truppe nicht mehr viel Zeit, um ein Gegenmittel zu finden. In nur einem Monat beginnt nämlich die Regenzeit und dann wird dieses Pulver automatisch nass. Also machen Sie sich auf den Weg, um ein Gegenmittel zu suchen und kommen dabei ins Gebirge, über die Ozeane, durch die Wüste und noch viele andere Orte.
Das Gegenmittel hat nur ein Mensch, und zwar ein Wissenschaftler, der verschollen ist. Das heißt, Sie müssen erst mal rausfinden, wo er denn verschollen ist.
Und was erschwerend hinzukommt, zunächst sind die recht fokussiert, aber bald lassen sie sich auch ablenken. Da sind irgendwelche Bananen, die der Gorilla gerne fressen würde. Jemand verliebt sich. Also so einfach ist das Ganze nicht.
Der Anführer ist der Tigerpinguin Maurice, der in einem kleinen runden Glas seinen Adoptivsohn, den Junior, überall mit hinschleppt, den Fisch.
Sonst
Wo?
wird sich der ein bisschen hart tun mit der
Ja.
Reise übers Gebirge.
Dieser Film ist aus Frankreich, beruht auf einer Fernsehserie. Man kann ruhig kleinere Kinder mit reinbringen, Vierjährige oder Fünfjährige. Ich finde auch für Erwachsene. Er ist sehr humorvoll und zum Teil hat er einen etwas skurrilen Humor. Ich habe mich köstlich amüsiert. Dieser Film ist wunderbar gezeichnet. Die Tiere sind so liebevoll und herrlich gezeichnet, im Gegensatz zu manch anderen, wo sie so Riesenköpfe, aufgerissene Mäuler und Augen zum Teil haben. Ein wirklich herzallerliebster Film.
Und wie viel Loras gibst du ihm? Wie viel Kinderlo?
Ich gebe ihm 4,5 bis 5 Kinderloras.
Wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt für Sie.
Wir versuchen, den Dschungel zu retten und müssen dafür deinen Vater finden. Kannst du uns helfen?
Ja. Entschuldigt, nur das mit meinem Vater überrascht mich. Ich habe seit Jahren keinerlei Kontakt zu ihm. Warum wollt ihr ihn finden?
Um dagegen zu kämpfen.
Wo habt ihr das gefunden?
Im Dschungel. Er ist komplett überzogen damit. Und deswegen sind wir hier. Nur dein Vater kann ein Gegenmittel entwickeln.
Wegen dieser Substanz habe ich meinen Vater so lange nicht gesehen.
Es tut mir leid, dass wir das verlangen. Aber wir brauchen ihn, um den Dschungel zu retten. Weißt du wirklich nicht, wo er sein könnte?
Ich habe erfahren, dass er sich tief in die Wüste zurückgezogen hat und niemanden mehr sehen will. Nicht einmal mich. Aber euer Dschungel ist in Gefahr. Ich helfe euch. Es ist vielleicht Zeit, dass wir wieder zueinander finden.
Oh, vielen Dank, Amelia.
Super, brechen wir auf.
Ebenfalls am 28. März gestartet ist der Film Kleine schmutzige Briefe. Der heißt im Original Wicked Little Letters, also eigentlich mehr sowas wie boshafte kleine Briefe. Hier befinden wir uns im England der 20er Jahre in dem kleinen Küstenstädtchen Littlehampton. Da braut sich ein Skandal zusammen. Eine Reihe von skandalösen Briefen werden hier an Frauen verschickt, unter ihnen Edith Swan, gespielt von Olivia Colman. Und dieser respektablen Dame aus der Mittelschicht werden hier in blumiger und beleidigender Sprache ganz bösartige Sachen unterstellt. Ihr Vater, gespielt von Timothy Spall, verlangt von der Polizei, das lückenlos aufzuklären. Edith vermutet ja, ihre Nachbarin Rose steckt dahinter. Die wiederum wird gespielt von Jessie Buckley. Edith ist fast eher sowas wie eine schillernde Persönlichkeit in der Gemeinde.
Eine ganz typische alte Jungfer, ziemlich bigott.
Die Rose ist das komplette Gegenteil. Die ist laut, die ist wild, hat wahrscheinlich noch ein uneheliches Kind.
Aus Irland stammend und die noch dazu es wagt, zur damaligen Zeit alleine in den Pub zu gehen und auch mal ein Bier zu trinken.
Und als die Rose dann von der Polizei verhaftet wird und das Sorgerecht für ihr Kind zu verlieren droht, schreitet die junge Polizistin Gladys Moss ein.
Die selbst so gut wie überhaupt nicht wahrgenommen wird. Man kann sagen, von ihren männlichen Kollegen eigentlich gemobbt wird.
Für die sind die Beweise zu dünn, um Rose hier einzusperren, und die möchte dann auf eigene Faust rausfinden, wer denn jetzt wirklich diese Briefe geschrieben hat.
Man muss erwähnen, dass das auf wirkliche Ereignisse zurückzuführen ist. Der Film hat Lücken. Er schleppt sich etwas. Natürlich ist Olivia Colman eine hervorragende Schauspielerin, die das sehr gut spielt. Auch Timothy Spall, er hat dermaßen abgenommen und sieht schlecht aus. Ich hoffe, dass das nur vorübergehend ist. Zum Schluss dann, wenn die Wahrheit rauskommt.
Die wir aber jetzt natürlich nicht verraten werden.
Ich gebe dem trotz der guten Schauspieler nicht mehr als 3 Loras. weil er etwas zu offensichtlich ist. Ich habe ziemlich schnell gewusst, wie das Ganze zusammenhängt. Die Spannung war nicht so groß. Okay. Man hätte den Film auch noch etwas kürzen können. 100 Minuten.
Das ist jetzt nicht so lang.
Die klassische Spielfilmlänge von 90 Minuten wäre wohl besser gewesen. Also 3 bis bestenfalls für die Schauspieler 3,5.
Okay. Der nächste Film ist auch am 28. März ins Kino gekommen und basiert ebenfalls auf einer wahren Geschichte. Hier geht es um Nicholas Winton, genannt Nicky, gespielt von Johnny Flynn zunächst. Und der hat im Alter von 29 Jahren als Londoner Börsenmakler 1938 die Tschechoslowakei besucht und hat da ganz fürchterliche Zustände vorgefunden. Er wird Zeuge, wie schlecht jüdische Familien auf der Flucht dort behandelt werden, lernt dann Doreen Warriner kennen, die Leiterin des britischen Büros für Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei in Prag, und kommt auf eine ganz waghalsige Idee. Er möchte so viele Kinder wie möglich vor der Deportation retten und nach England bringen, bevor die Tschechoslowakei die Grenzen dicht macht, mit tatkräftiger Unterstützung seiner deutsch-jüdischen Mutter Babette, gespielt von Helena Bonham Carter, und der örtlichen Hilfsorganisation, tut er alles, um so viele Kinder wie möglich eben nach England zu bringen. Er hat tatsächlich fast 700 Kinder retten können, haderte aber auch noch als alter Mann, inzwischen über 70, jetzt gespielt von Anthony Hopkins, damit, dass er nicht mehr retten konnte. Dann kommt die britische Fernsehserie That's Life auf diese Geschichte, lädt Nicholas in ihre Sendung ein und dort erwartet ihn eine große Überraschung. Die haben nämlich nicht nur ihn eingeladen, sondern auch einige der Leute, die er als Kinder gerettet hat.
Natürlich ist Anthony Hopkins ein wunderbarer Schauspieler. Lena Olin, die seine Frau spielt, ebenfalls. Aber insgesamt ist der Film kein Oskar Schindler. An das Meisterwerk von Steven Spielberg kommt er leider nicht ran. Es ist wieder eine Sache, die sich etwas zieht. Es sind sehr viele Szenen, wo er von Amtsstube zu Amtsstube geht und um Unterstützung bettelt, wo er in seinem Haus sein Büro versucht leer zu räumen und Berge von der einen Seite auf die andere hieft, weil er hat seiner Frau versprochen, dass er sich endlich von dem ganzen Zeug trennt.
Du sagst, es ist kein Schindlers Liste-Film, aber da ist auch ein großer Unterschied. Es geht ja zum Teil um den alten Mann. Das kommt ja in Schindlers Liste gar nicht vor. Der endet ja am Ende des Zweiten Weltkriegs. Und hier geht es dann auch um den alten Mann, der immer noch hadert damit, dass er nicht mehr retten konnte. Das hat zwar der Schindler auch mal gesagt am Schluss, aber es gibt keine Szenen über Schindler nach dem Zweiten Weltkrieg in Schindlers Liste.
Nichtsdestotrotz, der Regisseur James Horse und die Autorin Lucinda Cox haben nicht unbedingt das Genie eines Steven Spielberg. Das Ganze beruht auf dem Buch von Barbara Winton, If It's Not Impossible, das Leben von Sir Nicholas Winton.
Der noch geadelt worden ist und übrigens 2015 im Alter von 106 Jahren verstorben ist. Wie viel Loras geben wir dem Film?
3,5.
Sie können sich noch einen eigenen Eindruck verschaffen. Wir haben auch aus diesem Film einen Ausschnitt.
Ich habe Ihren Brief in der Zeitung gesehen.
Also wissen Sie, wieso es so dringend ist.
Das Verfahren.
Unsere erste Gruppe besteht aus 20 Kindern. Sie brauchen am schnellsten Hilfe und kommen mit dem Zug her und treffen am Bahnhof Liverpool Street in 2 Wochen ein.
Genau, in 2 Wochen, in 14 Tagen.
Darum bitten wir Sie, uns zu helfen und das Verfahren nach Möglichkeit zu beschleunigen.
Wir bearbeiten Anträge immer in der Reihenfolge des Eingangs. Das Verfahren braucht Zeit.
Die haben wir nicht. Die deutsche Wehrmacht kann dort täglich die Grenze überschreiten.
Mr. Ledbetter, sind das Ihre Kinder?
Ja.
Die Familien dort sind genauso, genau wie Ihre. Sie leben unter Bedingungen, die Sie sich nicht vorstellen können. Immer die drohende Kriegsgefahr im Nacken. Sie wehrten sich auch für Sie gegen Hitler-Deutschlands Expansionsgier. Und im Gegenzug erbitten Sie nichts weiter, als dass wir Ihren Kindern eine sichere Zuflucht gewähren vor dem Grauen, das vor der Tür steht. Ist das nicht das Mindeste, das dieses Land Ihnen gewähren sollte?
Damit kommen wir auch schon zu den Starts von heute, 4. April. Wir beginnen mit dem Film Ich, Capitano. Hier geht es um 2 senegalesische Jugendliche, Sedou und Moussa. Die verlassen ihre Heimatstadt Dakar und machen sich auf den Weg nach Europa. Das ist natürlich eine gefährliche Odyssee. Sie müssen durch die Wüste. Sie landen in einem Internierungslager in Libyen und müssen sich dann auch noch den Gefahren des Mittelmeeres stellen. Diesen Film hat der italienische Filmemacher Matteo Garrone gedreht. Um sich auf diesen Film vorzubereiten, hat er mit Menschen gesprochen, die diese Art von Flucht hinter sich haben. Er hat sich entschlossen, die Kamera aus der Perspektive der Flüchtenden filmen zu lassen und ihnen auf diese Weise eine Stimme zu geben.
Matteo Garrone, ich liebe seine Filme. Spätestens wie ich Gamora gesehen habe. Er ist ein sehr politischer Filmemacher, der unter anderem Pinocchio gedreht hat und Dogman, für Dogman auch zig Preise bekommen, das Märchen der Märchen.
Ein bisschen muss ich dir an der Stelle widersprechen, wenn du sagst, dass der ganz tolle Filme gedreht hat. Der Pinocchio-Film, ja, vor allem die Idee hier, den Roberto Benigni.
Den immer etwas nerven, denn aber jetzt gehen wir wirklich mal von Gamora und von
Dogman. Also ich sag nur, Pinocchio hat mir jetzt persönlich nicht gefallen.
Trotzdem ist Matteo Garrone ein toller Regisseur und er hat einen so herzzerreißenden Film gedreht. Die beiden Jungens, das sind Freunde, die ihre Eltern anlügen, dass sie zum Fußballspielen gehen. In Wirklichkeit schuften sie auf dem Bau, illegal natürlich, und sparen das Geld für die Reise nach Europa. Und dann schleichen sie sich nachts heimlich davon. Es sind im Grunde genommen noch Kinder.
Es sind auch Laiendarsteller.
Wie die das gemacht haben, die Kinder, ganz fantastisch. Fantastisch, dieser Film. Gleichzeitig könnte es an manchen Stellen nur noch losheulen. Die Brutalität dieser Schlepper, denen das Leben von den Menschen vollkommen egal ist, doch, hat er sehr mitgenommen. Er hat sich Preise erhalten.
Der Film war auch der italienische Oscar-Beitrag. Ja, wie viel, Loras? Fünf?
Fünf, ja.
Wir haben aus diesem Film noch einen Ausschnitt für Sie.
Wie heißt du?
Seydou.
Seydou? Mhm. Das ist nicht mehr genug für einen.
Mehr habe ich aber nicht.
Mehr hast du nicht? Hier, komm wieder, wenn du genug hast.
Monsieur, bitte. Sie müssen mir helfen. Ich habe nur das und mein Cousin ist sehr schwer verletzt. Wir können nicht länger warten.
Wie alt bist du?
16.
16?
Ja.
Was meinst du? Kriegt er das hin? Jetzt hör mal zu. Ich habe eine Lösung. Wenn du bereit bist, das Boot zu steuern, könnt ihr beide zum Preis von einem mitfahren.
Das Boot steuern?
Ja.
Aber ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ich kann nicht mal schwimmen.
Das ist kein Problem. Ich bringe dir bei, wie man ein Boot fährt. Es ist kinderleicht. Ein Tag und du bist in Italien.
Es dauert nur einen Tag nach Italien?
Ja, ein Tag. Und es geht nur geradeaus. Immer geradeaus. Außerdem bist du minderjährig. Wenn du von der Polizei geschnappt wirst, kann dir nicht viel passieren.
Es muss aber nicht sein, dass sie mich schnappen.
Nein. Wenn du die Polizei kommen siehst, halt Abstand zum Steuerhaus. Dann gibt es kein Problem.
Und es ist einfach.
Ja, ein Kinderspiel. Hör zu, ich habe keine Zeit. Du willst deinen Freund mitnehmen? Dann ist das die einzige Lösung. Wenn nicht, finden wir jemand anderen.
Ist gut.
Ja? Na prima.
Ebenfalls heute ins Kino kommt der Film Monkey Man. Hier hat die Hauptrolle gespielt Dev Patel. Er hat auch Regie geführt übrigens. Es ist sein Regiedebüt. Er hat auch den Film noch produziert und das Drehbuch geschrieben. Das Ganze basiert auf der Legende vom Affengott Hanuman, also Monkey Man Affenmann. Dev Patel, den kennen wir spätestens seit Slumdog Millionaire. Er hat ebenfalls gespielt in Lion. Er spielt Kit, einen jungen Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der seine Mutter verloren hat und als Waise aufwächst und dann anfängt, um sich über Wasser zu halten, in einem illegalen Kampfclub zu kämpfen. Dort tritt er auf, verkleidet mit einer Affenmaske und wird jede Nacht von bekannteren und besseren Gegnern in blutigen Duellen zusammengeschlagen, muss man sagen. Aber über die Jahre hinweg wird er besser und er hat nicht vergessen, wer an seinem düsteren Schicksal schuld ist. Schließlich bietet sich ihm die Gelegenheit, diese Machtelite der Stadt zu infiltrieren und er möchte seine Mutter rächen und begibt sich auf einen brutalen Rachefeldzug. Der indische John Wick.
Aber kein Abklatsch, wenn man davon ausgeht, dass es der erste Film ist, alles in Eigenregie. Das Ganze sollte nur bei Netflix gestreamt werden. Der Director von Netflix hat die Rohfassung gesehen und war so begeistert, begeistert und habe gesagt, das ist etwas fürs Kino. Patel hat einen fantastischen Kameramann, einen tollen Schnitt. Ich finde ihn fantastisch, obwohl er ist sehr brutal.
Ein knallharter Action-Thriller, deswegen auch der Vergleich mit John Wick, die nichts für zart beseitet. Und im Gegensatz zu John Wick, der gegen die Russenmafia gekämpft hat im ersten Film, geht es hier um diese korrupten Mächte, die die Armen und Schwachen ausnützen und systematisch ausbeuten.
Patel engagiert sich auch politisch in Indien, obwohl er ja ein echter Londoner ist. Das ist auch ein politischer Film. Ich gebe dem Film 4 Loras.
4 bis 4,5 Loras für Monkey Man von Dev Patel. Wir haben aus diesem Film noch einen Ausschnitt für Sie.
Willst du etwas Geld verdienen? Eine sichere Sache.
Ich höre.
Okay, komm heute Abend zu der Adresse. Setz auf Khan, wird ein Riesengewinn.
Woher willst du das wissen?
Ich kämpfe gegen ihn. Die ersten beiden Runden wird der Affe gewinnen. In der dritten geht er zu Boden.
Und was hast du davon?
Ich will eine Beförderung.
Weiter geht es jetzt mit einer Dokumentation aus Deutschland. Union, die Besten aller Tage. Dazu müssen wir vielleicht jetzt erstmal erklären, für Leute, die sich so gar nicht für Fußball interessieren, dass Union eine Fußballmannschaft ist mit Sitz in Ost-Berlin. Das ist ein Traditionsclub, das ist eine Mannschaft, die eine sehr interessante Geschichte eigentlich hat, weil es ein Verein ist, der zur Zeit der DDR nicht zu den Privilegierten gehört hat.
Union hat in der Nazizeit genau den Ruf gehabt wie der FC Bayern als Judenverein. Mit dem SED-Regime haben sie sich auch nicht besonders gut gestellt. Sie waren immer gegen die
diktatorischen Regime. Vor diesem Hintergrund, der uns beiden ja nun schon bekannt war, habe ich mir von diesem Film ehrlich gesagt mehr erwartet, weil ich gedacht habe, dass die da auf diese Geschichte eingehen. Aber das tun sie nicht. 2019 ist Union Berlin in die erste Bundesliga aufgestiegen und im Endeffekt geht es nur um die letzten Jahre. Das ist ein Blick hinter die Kulissen.
Was für knallharte Union-Fans. Ja. Andere langweilen sich zu Tode. Ich meine, ich fand es ganz lustig, wie der Präsident des Vereins vorm Spiel mit den Bayern in seinem Computer liest über den Namen von Matthijs de Ligt.
Er hat die Leid erstmal gesagt.
Der alleine den Bayern mehr Ablöse gekostet hat, als der ganze Kader von Union wert ist.
Also wenn man sich nicht für Fußball interessiert, wenn man nicht was übrig hat für Union, ist es uninteressant.
Mich hat er zum Teil so wenig interessiert, als wenn ein Sack Reis in China umfällt.
Das Ganze dauert dann auch noch 2 Stunden. Zu viel, nur bei jedem Spiel in den letzten paar Spielzeiten zu zeigen, wie die Zeugwartin die Trikots hinlegt und wieder mit dem Bus irgendwo zum Auswärtsspiel fahren und was dann da der Präsident vorher gelabert hat und irgendwelche anderen, die da für Vertrieb und sonst was zuständig sind, sich Gedanken drüber machen, wie das Trikot ausschauen soll und welche Farbe der Schrift vom Sponsor haben soll.
Ich kann diesem Werk nicht mehr als 1,5 Loras geben.
Am interessantesten fand ich noch, dass die relativ viele Frauen haben in verantwortungsvollen Positionen, was ja im Fußball immer noch eher die Ausnahme ist und das sagen sie dann auch. Aber das langt halt auch nicht für 2 Stunden Spannung. Sollten Sie aus Berlin stammen und absoluter Union-Fan sein, dann gehen Sie da rein. Allen anderen würde ich eher abraten.
Du hast einen alten Freund, den ich auch kenne, der großer 60er-Fan ist und Filmemacher und schon 2 Filme über die 60er gedreht hat, der Hubert Pöllmann. Ich glaube, dass ein Film vom Hubert über die 60er hier in München wesentlich interessanter wäre und viel mehr Zuschauer bekommt. Da ginge auch bloß die 60er rein. Bestimmt mehr als Union-Fan.
Ich habe sogar in 2 mitgespielt.
Und das als Roter, gell? Als Bayern.
Ich musste auch noch fränkisch reden. Und ich auch kein Frank.
Wie viele Loras gibst du ihm?
2. Für absolute Union-Fanatiker 4.
Also ich bin bei 1,5 und du bist bei 2.
Und jetzt haben wir noch einen Ausschnitt.
Eine halbe Stunde vorm Spiel ist dann, dass der Trainer immer rausgeht bei Sky. Das heute zusammen mit Lothar Matthäus. Und on top gibt es heute sogar noch mal den Präsi auch draußen auf dem Feld. Der geht heute auch noch mal zu Sky und das sind jetzt quasi so die Sachen, die ich vorm Spiel mache. Also ich habe Sportökonomie studiert, da hat man mir dann im ersten Semester relativ den Wind aus dem Segel genommen und hat gesagt, naja, es hat sich ja Gott sei Dank alles ein bisschen gewendet, aber so vor ein paar Jahren war es ja doch noch so, dass man gesagt hat, naja, als Frau im Fußball, puh, da hast du dir was vorgenommen, das wird schwer und dann bin ich zur Union gegangen, habe mich eigentlich auf eine ganz andere Stelle beworben und dann hat man mir quasi diesen Job hier angeboten und hat gesagt, kannst du dir das nicht vorstellen, das auch hier zu machen.
Erster Bundesliga-Sieg gegen Dortmund und so. Und dann stand sie da so und wir quatschten irgendwie über dieses Spiel und dann hat die das so 1A weganalysiert. Ja, und der Bülter, wie er da in den Raum und so. Und ich stand die ganze Zeit da und dachte so, warte mal kurz, du bist in der falschen Abteilung. Also ist ja schön, dass du hier irgendwie für die Mitglieder und Fans irgendwie ans Telefon gehst, aber du bist da falsch. Also du kannst nur nicht zu uns rüberkommen.
Weiter geht's mit den Starts von nächster Woche, 11. April. Wir beginnen mit Back to Black. Hier geht es um die Biografie von Amy Winehouse, die relativ jung verstorben ist. Ob man sie jetzt mag oder nicht, sie war eine weltberühmte Soul- und Jazz-Sängerin, hatte so einen ganz unverkennbaren Stil, gilt als große Künstlerin des 21. Jahrhunderts, wobei ich natürlich sagen muss, okay, das ist ja noch nicht so alt, das 21. Jahrhundert, da müssen wir schon noch ein bisschen abwarten. Bekannt geworden ist sie 2006 mit ihrem Album Back to Black. Dafür hat sie 5 Grammy Awards gekriegt, unter anderem Record of the Year, Song of the Year, für ihre Hitsingle Rehab. Und in diesem Film wird jetzt ihre Lebensgeschichte so ein bisschen nacherzählt. Der Film geht von der Camden High Street der 90er Jahre bis zu ihrem Aufschwung als Weltstar und wieder zurück. 2011 ist sie an Alkoholvergiftung gestorben. Sie war halt leider eine, die nicht von den Drogen und vom Alkohol losgekommen ist und deswegen so früh verstorben.
Ich mag ihre Musik eigentlich ganz gerne. Bin jetzt kein Riesenfan. Ich habe mir mehr von dem Film versprochen. Die Hauptdarstellerin, Marissa Abela, haben sie so hergerichtet und die ist ja so klapperdürr, wie Amy Winehouse war und es singt es auch ganz gut. Nur dieses Urtümliche, das Amy Winehouse in der Stimme hatte, das ist nicht nachmachbar.
Ich kann das auch generell nicht verstehen, wie man einen Film drehen kann über eine Sängerin und dann hergeht und da jemand anders singen lässt. Es gibt ja genug Aufnahmen. Das ist ja jetzt nicht eine Sängerin, die vor 100 Jahren gestorben ist und wo es nur ein paar alte, kratzige Schellackplatten gibt. Es ist doch nicht notwendig, wenn es wirklich gute Aufnahmen gibt. Dann kann man doch bitte die verwenden und dann soll die Schauspielerin halt ihre Lippen bewegen.
Ja, den Oscar würde Marissa Abela auch fürs Spielen nicht bekommen. Auch die Regisseurin, eine Londonerin, Sam Taylor-Johnson, ist nicht unbedingt das größte Regietalent. Sie hat unter anderem 50 Shades of Grey gedreht.
Aber auch schon eine Musikerbiografie, Nowhere Boy, über den jungen John Lennon, der war ganz gut gemacht.
Der Film geht mir zu oberflächlich über die Person hinweg. Beispiel, dass Amy Winehouse wirklich auf einer Musikschule war, eine fundierte Musikausbildung hatte. Das kommt alles nicht raus. Mich hat er überhaupt nicht gepackt. Ich gebe ihm 2,5 bis 3 Loras und das ist sehr positiv von mir sogar noch.
Ich gebe zu, dass ich kein Fan von ihr war. Das mag eine Rolle spielen dabei, dass ich mich bei 2 Loras finde. Ebenfalls am 4.11. ins Kino kommt Ein Glücksfall, da hat wieder mal Woody Allen zugeschlagen. Der ist mittlerweile 88 Jahre alt und dreht immer noch fleißig. 93 Minuten lang dauert dieser Film, wie Ingrid immer so schön sagt, die klassische Länge. Und im Mittelpunkt stehen hier Fanny, gespielt von Lou Delage, und Jean, gespielt von Melville Poupon. Die sind eigentlich ein perfektes In ihrer tollen Pariser Wohnung ist alles vorhanden, was man sich wünschen kann. Berufsleben toll, Liebesleben erfüllt und es wird jeden Tag eigentlich noch besser. Bis dann die Fanny Alain wieder trifft, gespielt von Nils Schneider, das ist ein alter Schulfreund von ihr, und der weckt in ihr Gefühle, die sie eigentlich längst vergessen hatte. Die treffen sich dann immer häufiger. Plötzlich bringt diese neue Affäre ihre Bilderbuchbeziehung zum Stillstand. Es entsteht sozusagen ein Liebesdreieck. Die ganze Sache nimmt eine brutale Wendung.
bin ein zumindest früherer riesiger Woody Allen-Fan. Insofern bin ich ein bisschen enttäuscht.
Es ist seine 50. Regiearbeit. Es ist das erste Mal, dass er einen Film komplett auf Französisch gedreht hat. Und es gibt so Gerüchte, wie gesagt, der wird heuer 89, dass es sein letzter Film ist.
Das würde ich fast empfehlen. Das haben wir letztes Jahr zum Beispiel auch über den Film von Roman Polanski gesagt. Es sollte eigentlich sein letzter sein.
Andererseits hat man doch irgendwie die Hoffnung, dass mal was Besseres kommt.
Auch wenn ich mir anschaue von viel, viel jüngeren Kollegen und Kolleginnen, was die alle so machen, ist er noch klasse dagegen. Er hat auch wieder einen sehr guten Cast. Es ist ein Kriminaldrama. Obwohl er nur etwas über 90 Minuten ist, zieht er sich trotzdem. Es ist nicht so, dass ich begeistert bin und gebe ihm daher nur 3 bis 3,5 Loras.
Man muss leider sagen, Woody Allen hat bessere Filme gemacht und zwar viele. 3 Loras wäre ich auch dabei. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Film, auch Starttermin, 11.04. Das ist ein iranischer Film, der heißt Irdische Verse, ist nur 77 Minuten lang und es geht um die Einflüsse der Bürokratie auf den Alltag im Iran. Man kann sagen, das ist eine Satire und zwar sehen wir hier 9 Menschen, für die der Gang zur Behörde zum Kraftakt wird. Das sind eigentlich banale Begegnungen. Diesen verschiedenen Menschen aus Teheran wird hier der Nerv geraubt. Da gibt es einmal einen Vater, der sein Neugeborenes registrieren möchte und er will das Kind David nennen, trifft aber dann auf einen Beamten, der der Ansicht ist, dieser Name passt nicht zur iranischen Kultur. Eine Frau, der angekreidet wird, dass sie sich von einem Mann ins Büro fahren hat lassen, natürlich nicht einem, mit dem sie verwandt ist. In einer weiteren Geschichte geht es um ein Problem mit dem Hijab, also dieser iranischen Kleiderordnung, die Frauen zwingt, sich zu verhüllen. Ein Filmemacher hat ein Drehbuch geschrieben und das entspricht nicht den ideologischen Standards des Landes.
Das ist besonders schön. Wenn der Beamte, der sich als großer Zensor aufspielt, was da noch übrig bleibt. Dieser Film ist von den 2 bekannten iranischen Filmemachern Ali Asghari und Alireza Khatami. Diese menschenverachtende Bürokratie. Du sitzt drinnen, du glaubst zuerst, das gibt's doch gar nicht. Es ist so absurd. Nicht viel Action und es ist trotzdem so spannend, so hochpolitisch, aber trotzdem so geschickt gemacht, dass sie nicht im Knast bei den Mullahs landen. Ich finde ihn fantastisch und das ist bei mir auch ein glatter 5-Lora-Film.
Es ist halt natürlich irgendwie amüsant, aber andererseits halt auch sehr traurig.
Ja.
Sehr bewegend, wenn man dann drüber nachdenkt, unter was für Verhältnissen die Menschen dort leben müssen, vor allem die Frauen. Man muss dazu sagen, man braucht schon auch starke Nerven, weil man sich so ärgert, die Wut kriegt darüber, was da so abgeht. So viel zu den irdischen Versen. Jetzt haben wir noch einen Film, der am 11.04. ins Kino kommt, White Bird. Ein Drama, 2 Stunden lang, eine Jugendbuchverfilmung, basierend auf dem Buch Wunder von Raquel Palacios. Mitgespielt haben hier unter anderem Helen Mirren und Gillian Anderson. Julian, mit Bryce Gaisar, bekommt unerwartet Besuch von seiner Großmutter Sarah, das ist die Helen Mirren. Er ahnt nicht, was ihm blüht. Er wurde gerade in New York von der Schule geschmissen, weil er einen Mitschüler gemobbt hat. Jetzt beschließt die Großmutter, eine gefeierte Künstlerin, dass es Zeit ist, hier zu intervenieren. Zuerst muss sich nun Julian Sarahs eigene Geschichte anhören. Sie ist mit 15 und jetzt wird sie gespielt von Ariel Glaser in einer Stadt im französischen Elsass gewesen. Ihre schöne Kindheit in den 30er Jahren wurde von der zunehmenden Präsenz der Nazis gestört und dem ganzen Antisemitismus. Eines Tages wurde das jüdische Mädchen auf der Flucht vor den deutschen Soldaten von ihrer Familie getrennt und konnte sich nur durch die Hilfe ihres Klassenkameraden vor der Deportation. Der Klassenkamerad hieß Julien, vielleicht heißt deswegen der Enkelsohn Julien. Seine Familie hat sie aufgenommen und allen Gefahren zum Trotz versteckt. Der Drehbuchautor Mark Bombeck hat dieses Buch adaptiert für den Film. Und Mark Foster, ein deutsch-schweizerischer Regisseur, der unter anderem James Bond, ein Quantum Trost, gedreht hat.
Auch ein Mann namens Otto, ja, oder Christopher Robin,
hat hier Regie geführt.
Ein ganz toller und erfahrener und sehr vielseitiger Regisseur, der mit unglaublichem Einfühlungsvermögen diese Geschichte erzählt. Gerade wie die Jungen im Dritten Reich versuchen zu überleben. Es ist ein derart spannender Film. 2 Stunden, aber dieser Film gehört zu den Filmen, wo es keine Sekunde langweilig ist. Ich habe teilweise fast ein bisschen gezittert. So spannend ist er. Fantastisch gespielt. Dieser Film ist für mich auch ein guter 4,5 bis 5 Lora-Film.
Okay. Jetzt kommen noch die Starts vom 18. April und da haben wir als erstes den Film Es sind die kleinen Dinge. Alice, gespielt von Julia Piaton, ist Lehrerin und Bürgermeisterin einer 400-Personen-Gemeinde in der Bretagne. Die ist voll ausgelastet. Ausgerechnet jetzt kommt der eigenwillige Emil daher, gespielt von Michel Blanc, und sagt, er möchte mit 65 Jahren noch lesen und schreiben lernen. Setzt sich einfach in Alices Klasse. Es kommt aber noch schlimmer. Auf einmal steht die Schule kurz vor der Schließung. Das bedroht natürlich das ganze Dorfleben. Die Kinder müssten jetzt alle woanders hin. Da ist guter Rat teuer. Aber es wird dann schnell klar, man kann vieles bewegen, wenn alle an einem Strang ziehen. Und da gibt es ein paar recht pfiffige Einfälle, wie man diese Schule retten könnte.
Emil spielt am Anfang eigentlich ein ziemliches Ekel. Das rührt auch daher, dass er mit seinem Bruder zusammen gelebt und sein Bruder ist gestorben. Der Bruder hat alles Offizielle für ihn geregelt. Und jetzt türmen sich die Briefe bei ihm zu Hause, die er dann einfach in eine Schublade tut. Es ist ein sehr liebenswerter und amüsanter Film. Wenn man abschaltet und sich wohlfühlen will, dann geht man in diese französische Komödie.
Eine typische französische Komödie.
Mit viel Charme und mit der französischen Schauspiellegende Michel Blanc. Ich fand ihn sehr schön und gebe ihm 3,5 Loras.
Bloß 3,5?
Sagen wir 3,5 bis 4.
Eine gute Komödie ist auch was wert. Und Sie können sich gleich noch einen eigenen Eindruck verschaffen. Wir haben auch aus diesem Film noch einen Ausschnitt.
Sag es.
Trottel.
Lauter.
Trottel.
Oh, ich hab's noch nicht verstanden.
Trottel. Lauter. Trottel. Trottel.
Na, geht da.
Ihr Trottel. Verdammte Scheiße.
Oh, nein, nein. Das ist vulgär.
Tut mir leid.
Na, los, geh spielen.
Ihr habt dich.
Tolle Pädagogik.
Jeder, wie er's kann. Wer ist das?
Oh, verdammt. Dieser Idiot hat's echt getan. Patrick hat das Schulamt informiert. Der Inspektor darf sie aber hier nicht sehen. Monsieur Locher.
Mademoiselle Guinic, wie geht's
Ihnen? Und Ihnen?
Wissen Sie, wir haben eine Beschwerde erhalten über eine ältere Person, die den Unterricht stört.
Was? Eine ältere Person? Was? Ach, Emil. Nein, nein, Emil. Emil!
Ja?
Kommen Sie mal kurz. Also, er stört überhaupt nicht, nein. Er unterrichtet an unserer Schule Sport.
Bonjour, Monsieur.
Bonjour, Emil. Sie sind hier also Sportlehrer, ja?
Ja, natürlich. Ja. Es ist jetzt auch Zeit für Sport.
Ja.
Hey, Kinder, los.
Es geht
genug
los.
Gespielt. Kommt
ja
zu mir.
Na, kommt ja schon.
Stellt euch alle in einer Reihe auf. Ein ja Stück zurück, hinter ja die Linie. Na los.
Ehrlich gesagt habe ich gar keinen Antrag auf Zulassung eines Sportlehrers erhalten.
Ja, das stimmt. Er ist ein Rentner, der sich netterweise freiwillig engagiert. Er tut es für die Kinder. Auf jeden Fall.
Ja.
Es tut mir leid, dass Sie deswegen extra hergekommen sind.
Ich habe gesagt, die Knie hoch. Hoch damit oder ich brech sie dir. Na los.
Er mochte es nicht, dass ich seinen Sohn ermahnt habe.
Die Eltern wissen es ja immer besser als wir.
Tja. So ist das.
Reicht. Entspannt
fehlt
euch
denn heute jemand?
Jetzt kräftigen nein wir unsere Flanken.
Keiner.
Naja, ich zähle nur 10 Schüler, aber jetzt laut meinen Ende Unterlagen sollten es 13 okay sein.
Ah ja, eine Familie ist weggezogen. Hopp, im Juni.
Im Juni? Aber das hätten Sie melden müssen.
Mehr Energie, Leute. Kommt schon.
10? Zack, das sind zu wenig
Seite
Kinder.
Weiter so. Na los, erst die eine Seite.
Auf Wiedersehen, Mademoiselle Eugenique.
Wiedersehen.
Und zurück. Und stopp.
Ebenfalls am 18. April startet der Film Amsel im Brombeerstrauch. Das ist ein georgischer Film und hier geht es vor allem um Etero, eine 48-jährige Frau, gespielt von Eka Chavlaishvili. Die ist immer Single geblieben. Sie lebt in einem kleinen Dorf in Georgien, hat da einen Laden, wo sie Shampoo und Putzmittel und sowas verkauft, wollte eigentlich nie einen Mann, Man muss dazu sagen, ihre Mutter ist kurz nach ihrer Geburt gestorben und sie ist aufgewachsen bei ihrem Vater und ihrem Bruder. Und die beiden haben sie auch so ziemlich von jedem Mann abgeschirmt lange. Und als sie dann schließlich alleine war, hatte sie auch keine Lust mehr drauf. Und jetzt plötzlich interessiert sie sich für einen Mann, der ihr Lieferungen bringt mit Sachen, die sie verkauft. Sie will das erstmal so ein bisschen geheim halten, das soll keiner wissen und kann sich nicht so richtig entscheiden, ob sie wirklich mit dem eine Beziehung führen will. Ich fand ganz lustig die Szene, als die beiden sich da näher kommen und er ist erstmal ganz überrascht, weil er hat sie anscheinend auch schon immer gemocht und sagt dann, ich wusste ja gar nicht, dass du mich auch magst. Und dann kommt es zum intimen Teil der Geschichte. Und als er dann wieder weg ist, sagt sie so vor sich hin, so, 48 Jahre Jungfrau, das war's.
Ansonsten liebt sie ihre Unabhängigkeit und sie will von keinem sich irgendetwas sagen lassen.
Und die Perspektive, eine Beziehung zu führen, er schlägt ihr dann irgendwann mal vor, weil er einen neuen Job hat, dass sie doch mit ihm mitkommen soll. Ja, und sie könnte ja dann da putzen gehen. Nee, also wenn ich das gewollt hätte, irgendwo putzen, gehen, dann hätte ich das schon längst machen können. Kannst du dir verreiben, so dass er jetzt irgendwo in der Türkei als Putzfrau arbeitet?
Es gibt so einen kleinen Kreis von Damen, mit denen sie so halb befreundet ist.
Es gibt halt auch in diesem Kaff nicht allzu viel Auswahl. Sie ist resolut und sie lässt sich nichts bieten. Sie ist eine selbstbewusste Person.
Ich finde, das ist ein sehr geglücktes, sensibles Porträt dieser Frau.
Die Hauptdarstellerin trägt diesen Film. Regie geführt hat auch eine Frau, Elene Naveriani.
Und die Hauptdarstellerin ist übrigens genau für diese Rolle für den Europäischen Filmpreis nominiert worden.
Es gibt dann noch eine Wendung am Schluss, die wir natürlich jetzt geheim halten werden. Man muss sich auf die ruhige Erzählweise einlassen.
Kein Actionfilm, aber ich finde, es ist ein wunderbarer Arthouse-Film. Wie viele Loras gibst du ihm?
3,5 bis 4.
Ja.
Weil es auch mal einen Blick in eine Welt wirft, über die wir relativ wenig wissen. Georgien ist jetzt nicht ein Land, über das die meisten von uns sehr viel wissen. Der Film hat auch sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Georgischer Film fällt mir jetzt kein anderer ein, den wir gesehen haben.
Gut.
Dann haben wir jetzt nur noch einen einzigen Film, und zwar Civil War, Bürgerkrieg, der auch am 18.04. startet. Und hier geht es nicht etwa um den amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert, sondern das ist ein Film, der in einer dystopischen Zukunft spielt. Hier tobt ein neuer Bürgerkrieg in den USA, der das Land in zwei Lager spaltet. Im Weißen Haus sitzt der Präsident, gespielt von Nick Offerman, und der hat gerade seine dritte Amtszeit angetreten, was ja auch außergewöhnlich ist. Und im Westen des Landes lehnen sich Texas, Kalifornien und 17 weitere Bundesstaaten gegen seine Regierung auf. Die Regierung reagiert ohne Rücksicht auf Verluste mit Luftangriffen auf die aufständischen Staaten. Zur gleichen Zeit bewegen sich die Streitkräfte dieser westlichen Staaten auf Washington zu. Die wollen wiederum das Weiße Haus unter ihre Kontrolle bringen. Dann gibt es da eine Fotojournalistin, gespielt von Kirsten Dunst, die gemeinsam mit ihrem Kollegen und zwei Zivilistinnen, Stephen McKinley Henderson und Kaylee Spaney, das Kriegsgebiet zu durchqueren versuchen, um nach Washington zu kommen. Die können natürlich inmitten des Bürgerkrieges niemandem vertrauen.
Man muss automatisch an die zukünftige Wahl denken und was sich jetzt bereits im Vorwahlkampf abspielt zwischen Präsident Biden und Donald Trump. Die Trumpianer, ich erinnere mich an ein Interview neulich im Fernsehen, wo sie den Besitzer von einem Waffengeschäft gefragt haben, ja, ob er nicht Angst hat, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt. Und dann lachte er und meinte, nö, weil die ganzen Waffen, die haben sowieso wir Republikaner. Wenn, dann gibt es einen ganz kurzen Bürgerkrieg. Hat mich sehr beruhigt vom Fernseher.
Regie geführt hat hier ein Brite, interessanterweise, Alex Garland. Das ist natürlich einerseits auch ein zeitgenössischer Actionfilm, Kriegsfilm, aber er hat halt auch diesen politischen Hintergrund.
Es ist ein Film, der teilweise sehr brutal ist.
Also wieder mal nichts für zarte Seelen.
Es gibt da drinnen einen Tipp, da wo mir wirklich also das Blut gefroren ist in den Adern. Wer zuerst denkst du, naja, vor einer Grube steht und mit ein paar anderen Rednecks kann man sagen. Und der wird von Jesse Plemons gespielt. Killer kann er unter anderem wirklich sehr gut spielen. Ein sehr erschreckender Film. Eine Horrorvision von Amerika.
Ich muss ja heute noch sagen, dass mich wirklich damals sehr gewundert hat bei The Power of the Dog von Jane Campion, dass sie Jesse Plemons als den lieben, sanften, netten Bruder besetzt hat und Benedict Cumberbatch als sadistischen Widersinn.
Aber es ist aufgegangen. Das andere wäre Klischee gewesen. Jesse Plemons ist natürlich ein wirklich guter Schauspieler und kann sowohl als auch.
Und sollte irgendwann mal ein Film kommen, in dem Matt Damon mitspielt und die Rolle seines Bruders zu besetzen ist,
ja,
finde ich
ja
den hervorragend.
Ja. Ja, die beiden sehen sowas nach Brüdern aus. Das stimmt. Ja.
Gut, wie viele Loras geben wir Civil War?
Gute 3,5.
Okay, 3,5 Loras. Zu guter Letzt haben wir jetzt noch einen Buchtipp für Sie. Und zwar gibt es das neue Filmjahr 2023, 2024. Das Lexikon des internationalen Films ist am 1. März erschienen im Schüren Verlag. Und hier wird wieder mal dokumentiert, was wichtig war, was noch wichtig werden könnte. Insgesamt gibt es hier 1500 Besprechungen von Filmen im Kino, im Fernsehen, im Netz und so weiter. 150 ganz tolle, sehenswerte Filme werden ausführlich besprochen. Und eine Chronik erinnert an die Höhepunkte und besonderen Ereignissen des letzten Jahres. Das ist das einzige Filmlexikon, das es tatsächlich immer noch in Printform gibt. Und wenn man sich das besorgt, erhält man auch noch einen vergünstigten Zugang zum Filmdienstportal. Kostenpunkt 28 Euro oder als E-Book 14,99. Das war's wieder mal für heute. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung gibt es dann am 2. Mai, wie immer ein Donnerstag ab 17 Uhr. Und die Sendung von heute, die kann man auch nochmal nachhören. Die wird wiederholt heute Nacht um 2 und morgen früh um 9, allerdings nur auf DAB Plus und im LoRa Livestream, sowie samstags früh um 6 und sonntags um 21 Uhr dann nur im LoRa Livestream. Außerdem gibt es uns wieder als Podcast. Und auf der Plattform freie-radios.net können Sie die ganzen alten Sendungen nachhören, allerdings ohne Musik in einer GEMA-freien Version. Und jetzt wünschen wir viel Spaß im Kino und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und auf Wiederhören und hoffentlich bald auf Wiedersehen im Kino.